Hallo zusammen, wir haben heute Dr. Podesser von der SFC Energy bei uns. Aber erzählen Sie doch vielleicht mal selber, wie Sie CEO von diesem interessanten deutschen Wachstumsunternehmen geworden sind und vielleicht auch ein bisschen die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte auch gerne weiter ausholen von SFC Energy, was ja eine Wasserstoffaktie ist, die aber profitabel ist, ja, was ja auch nicht viele Aktien in dem Segment sind. Kurz vor, vielleicht noch vorweg, ich bin indirekt minimal über ein Wikifolio investiert, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, aber jetzt geht's los.
Gerne. Ja, Peter Podesser, bin seit 2006 inzwischen hier als CEO tätig. Bin damals aus der Halbleiterindustrie kommend in ein hoffnungsvolles Startup eingestiegen mit der Zielsetzung, möglichst schnell auch ein skalierendes industrielles Geschäft im Bereich der sauberen Energieversorgung hier aufzubauen. Nach gut 18 Jahren retrospektiv kann man zwei Dinge festhalten. Ja, wir haben viel länger gebraucht. Ich habe auch viel länger gebraucht, um das Unternehmen, um unser Geschäftsmodell dorthin zu bringen, wo es heute ist. Umgekehrt, Sie hatten es schon erwähnt, wir sind ein kontinuierlich wachsendes, über die letzten 4 Jahre im Durchschnitt etwa mit 30% wachsendes Unternehmen in diesem Sektor. Wir verbinden jedoch unsere Zielsetzung hier ambitioniert, auch zum Teil aggressiv, zweistellig, organisch zu wachsen, hundertprozentig auch mit dem Ziel hier über eine kontinuierliche Verbesserung der Margen auch ein profitables Geschäft aufzubauen, um auch nicht nur bei den Produkten nachhaltig zu sein, sondern als Unternehmen auch nachhaltig zu wirtschaften und damit unabhängig uns weiterentwickeln zu können.
Sehr gut. Was für diejenigen, die SFC Energy denn nicht kennen, was macht ihr denn genau und was macht ihr vielleicht auch ein bisschen anders als andere Firmen in dem Sektor?
Ja, wir haben uns vom Startup hin zum Technologiemittelständler im Bereich der Brennstoffzellenindustrie entwickelt. Methanol und Wasserstoff-Brennstoffzellen, eine Form hier sauber und nachhaltig elektrische Energie zu erzeugen, entweder aus einem flüssigen Treibstoff Methanol oder gasförmig direkt Wasserstoff zu verstromen. Zwei Differenzierungspunkte sind, glaube ich, wichtig hier. Wir haben von Anbeginn an den Fokus auf stationäre Anwendungen gelegt. Das heißt, wir gehen dorthin, wo es keine Netzversorgung gibt oder die Netzversorgung nicht stabil genug ist und ersetzen, wenn man es so will, in sehr simplifizierter Form den konventionellen Stromerzeuger, den Dieselgenerator. Der zweite Punkt. Wir sind auch mit unserem Produktkonzept von vorn herein nicht gegen eine gute Technologie hier netzfern oder auch im Notstrombereich elektrische Energie zur Verfügung zu stellen, nämlich Batterien. Wir sind nie gegen Batterien aufgetreten. Wir hybridisieren in 100% unserer Anlagen die Fähigkeiten einer Batterie, Energie speichern zu können, aber auch hohe Leistungen über einen Zeitraum X, über limitierte Zeit abgeben zu können mit den Fähigkeiten der Brennstoffzelle, diese Batterie einfach kontinuierlich im idealen Ladezustand zu halten. Damit gehen wir nicht gegen eine bestehende Technologie. Und das denken wir auch, das war einer der Gründe, warum wir als Erster auch in Größenordnung eine Kommerzialisierung hingebracht haben. Wir haben heute etwa 70.000 Systeme im Feld. Das ist die größte installierte Basis. Und mussten aber unseren Kunden nicht zuerst erklären, sich von bestehenden Systemen zu lösen, sondern in vielen Fällen auch einfach die schon vorhandene Batterie einfach mit der Brennstoffzelle zusammenzuschließen, wo es Sinn macht, auch eine Solarkapazität dazu zu bringen, um in hybridisierter Form dann unabhängig vom Netz oder eben stabilisierend für das Netz Energie, zur Verfügung zu haben.
Sie setzen ja auf die Methanol-Brennstoffzelle. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat man in diesem Technologiesegment 90% Marktanteil. Wo liegt denn da der Unterschied zu der, sag ich mal, der normalen Wasserstoff-Brennstoffzelle? Und wo sind jetzt die typischen Anwendungsfälle? Ja, ich glaube, man kennt es vom Segelboot oder so. Da hat man immer Angst. Ne? Sie haben es angesprochen mit der Batterie. Ja, wenn man das irgendwie zu lang laufen lässt, den Kühlschrank, dann irgendwann startet der Motor nicht mehr. Das ist ja ein Nischenthema. Aber da gibt es ja sicherlich dann auch noch mehr. Gerade wenn man sagt, man wächst mit 30%. Das geht ja dann auch oft, indem man halt auch noch mal neue und größere Märkte und Kundensegmente erobert.
Völlig richtig. Wir haben gestartet mit Methanol als flüssigem Treibstoff. Die Grundüberlegung damals einfach, es ist einfacher, einen flüssigen Treibstoff hier in konventionellen Kunststoffbehältnissen, wenn man so will, in Kanistern hier in eine Logistikkette zu bringen, die Kunden damit zu versorgen, als eben ein Gas in druckbeaufschlagten Behältern hier zu transportieren. Das ist auch heute, denke ich, noch richtig. Wir sind mit unserer Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie mit Abstand Marktführer, je nach Anwendungsbereich, irgendwo zwischen 70 und auch den von Ihnen schon angesprochenen 90% Marktanteil. Und das sind Produkte, die wir in Leistungsklassen bis zu 2,5 kW anbieten. Darüber hinaus, auch gerade schon von Ihnen erwähnt, jawohl, wir bieten auch eine Wasserstoffplattform, eine Brennstoffzelle, die direkt den Wasserstoff verstromt, hier in gasförmiger Form an, von 2,5 bis heute 50 kW, und sind gerade dabei und haben im letzten Jahr, Ende letzten Jahres angekündigt, eine neue Plattform in den Markt zu bringen, mit der Zielsetzung Ende diesen Jahres zwischen 50 und 200 kW. Und wenn wir sehen, wo setzen unsere Kunden die Produkte ein? Traditionell, historisch haben wir dort begonnen, wo wir beim Endkunden gesehen haben und einen Bedarf geortet haben, hier netzfern einfach bequem und sauber Strom zur Verfügung zu haben, elektrische Energie, Segelboot. Wenn ich eben nicht in der Marina stehe und nicht irgendwo an die Steckdose kann, muss ich nicht meinen Diesel laufen lassen, sondern kann eben leise und sauber hier sowohl den Kühlschrank zur Versorgung mit Nahrungsmitteln oder kühlen Getränken sorglos laufen lassen, aber auch meine ganze Navigation damit laufen lassen. Das heißt auch Sicherheitsaspekte. Wir sind sehr stark damals auch in den Bereich Wohnmobile gegangen, einfach um die bestehende Bordbatterie in sehr simpler Form immer geladen zu halten und dort eben dann keinen konventionellen Generator nutzen zu müssen, wenn ich nicht am Campingplatz stehe. Heute, aus heutiger Sicht, das größte Anwendungsfeld: industrielle netzferne Energieversorgung oder eben Backup-Stromversorgung. Wo werden diese Systeme eingesetzt? Von der Telekom-Infrastruktur bis zur Stromversorgung für Kamerasysteme, Datenübertragung. Wir sind sehr traditionell und lange schon in der Windindustrie tätig. Dort werden üblicherweise Monate, bevor solche Projekte onshore, offshore entschieden werden, mal Windmessungen durchgeführt. Und es ist leichter, eine Brennstoffzelle dort auch offshore über Monate am Laufen zu halten, als einen Generator dort vielleicht auch bei schwierigen Wind- und Wetterverhältnissen immer jeden Tag auch neu zu betanken zu müssen. Also industrielle Anwendungen heute querbeet das größte und am schnellsten wachsende Segment, wenn man so will. Etwa 85% unseres Brennstoffzellengeschäftes geht in industrielle Anwendungen. Und das ursprüngliche Endkonsumentengeschäft ist heute ein Geschäft, das etwa noch um die 5% ausmacht. Das heißt nicht, dass dieses Geschäft so dramatisch hier geschrumpft ist, sondern wir wachsen im Industriebereich einfach schneller. Um das zu komplettieren, historisch sind wir auch in sehr frühen Zeiten in den Bereich Stromversorgung, im Bereich öffentlicher Sicherheit, sowohl bei Verteidigungsorganisationen, also militärische Anwendungen, aktiv geworden, aber auch im Bereich von Einsatzkräften, von Polizei über THW, Katastrophenschutz, Feuerwehr. Und das ist heute ein Segment, das etwa 10% des Umsatzes ausmacht.
Also, sag ich mal, diese, womit man vielleicht gestartet hat als Startup, sage ich jetzt mal, diese kleine Brennstoffzelle fürs Wohnmobil oder so, das ist umsatzseitig eigentlich gar nicht mehr so bedeutend, sondern es wird vor allem von den industriellen Anwendungen getrieben. Ist das dann auch alles, kann man sagen, was ist da der Anteil Methanol versus Wasserstoff? Weil Methanol wären ja, glaube ich, bis 2,5 Kilowatt, ne? Wasserstoff ist ja drin, dann in die größeren Sachen. Wie ist da der Anteil von der Technologie?
Ja,
Könntest du das so sagen?
der Umsatzsplit jetzt zwischen den Technologieplattformen, da muss man auch sagen, an das ist mehr geschuldet, einfach der Zeitachse, auf der wir schon oder über die wir schon die einzelnen Plattformen hier in den Markt bringen. Methanol haben wir vor 15 Jahren begonnen. Das heißt, es ist ein Geschäft, das irgendwo seit 10 Jahren wirklich in einem ja, stabilen in einer Wachstumskurve steht. Das sind immer noch der überwiegende Anteil der Stückzahlen heute und im Umsatz auch in der Größenordnung sicherlich über 90% des Brennstoffzellengeschäftes. Wasserstoff sind wir 2018 mit der ersten Plattform in den Markt gekommen, gerade dabei, das Geschäft entsprechend auch international auszurollen. Die Erwartung nach vorne weg ist, dass wir zum einen im Wasserstoff größere Marktsegmente adressieren, das heißt eine schnellere Wachstumskurve dort realisieren können und zweitens einfach aufgrund der höheren Produktpreise auch eine steilere Wachstumskurve auch heute schon sehen, weil wir eben Produkte höherer Leistung auch verkaufen und das heißt eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, über die zehnfache Nennleistung verfügt im Vergleich zur Methanol-Anlage, hat auch dann einen Faktor 5 bis 10, was die Preisseite betrifft, an höheren Preis.
Okay. Und dieses Methanol, wo bekomme ich das? Es gibt ja diese Efeu-Patronen, kann man sagen, laufen diese Maschinen nur mit diesen Patronen oder kann ich jetzt auch, man kann ja Methanol, ja, wie Alkohol auch theoretisch selber brennen, kann ich das dann da auch reinschütten oder kann ich da normales, sag ich mal, beim Chemiehändler normales Methanol kaufen? Wenn ja, was ist so der Anteil, ne? Oder wie groß diese EV-Patron ist, ein schönes wiederkehrendes Geschäftsmodell. Was würde man sagen, wie viel der Maschinen, die sie verkauft haben, die mit den eigenen Patronen dann laufen?
Die mit unserem Markennamen Efeu, den wir ja auch für unsere Brennstoffzellen vor fast 20 Jahren in den Markt gebracht haben, gebrandeten Tankpatronen, machen heute den absolut überwiegenden Anteil der Versorgung aus. Das heißt, 99% unserer Tankpatronen werden mit Methanol, das jetzt aus den von uns etablierten, aber auch qualitätsmäßig kontrollierten Quellen in den Markt gebracht werden. Warum ist das relevant? Wir brauchen ja technisch reines Methanol. Das heißt, wir sprechen hier von einem Reinheitsgrad von 99,99%. Das bekomme ich praktisch auch in jeder Apotheke. Die Gefahr ist es nur, dass ich es vielleicht in ein nicht sauberes Behältnis einfülle und danach in die Brennstoffzelle und damit über die Kontamination die Lebensdauer des Systems massiv gefährde. Das heißt, auch unsere Garantiebedingungen setzen voraus, dass Methanol aus unserem Hause bezogen wird. Umgekehrt haben wir die letzten Jahre natürlich, um dieses Henne-Ei-Problem zu adressieren, auch lokale Abfüllung sowohl in Nordamerika als auch in Asien. Wir sind hier in die wichtigen Regionen rausgegangen, etabliert, sodass wir in der Lage sind, unsere Kunden auch wirklich weltweit hier zu bedienen. Das ist ein Teil unseres Geschäftsmodells, ein Teil, der mit der wachsenden Anzahl an installierten Systemen natürlich auch zusätzlich wächst. Ist aber aufgrund der Technik kein Rasierklingenmodell oder Tankpatronen hier von Druckern in ähnlicher Form eine wirkliche ein Verkaufsargument für unsere Produkte ist ja auch, dass wir wenig Treibstoff verbrauchen, das heißt mit einer hohen Energiedichte arbeiten. Das heißt, es gibt hier einfach auch durchaus technische Limitationen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Tankpatronenverkäufe nach vorne weg die Umsätze mit unseren Systemen übertreffen können, weil das rein technisch nicht möglich ist.
Aber das ist wahrscheinlich profitabler als jetzt, wenn man die Maschinen verkauft. Oder was ist der Umsatzanteil von den Patronen bei der
Nein,
SFC?
das ist heute ein Umsatzanteil, der ist immer noch im niedrigen bis mittleren einstelligen Umsatzanteilsbereich. Und auch was die Margensituation betrifft, so ist es jetzt etwas, wo wir wirklich auch darauf achten, hier unseren Kunden hier nicht sinnlos Kosten aufzubürden und damit irgendwo auch natürlich gewisse Verkaufsargumente dann wieder zu erodieren. Wenn man zum einen sagt, naja, das System, die Brennstoffzelle ist besonders attraktiv, weil sie wenig Sprit verbraucht und andererseits dann aber dort den Preis so hoch treibt. Das heißt, das ist schon eine Balance, die wir hier im Blick behalten, weil es auch wichtig ist für Kundenbindung und dass man hier in ja, sauberer Form miteinander umgeht.
Trotzdem sagen wir mal, bis jetzt, sagen wir mal, Sie haben gesagt, es hat länger gedauert als geplant, ne? Weil man hat sich wahrscheinlich anfangs halt auf, ich würde es jetzt mal sagen, Nischenanwendungen da konzentriert. Jetzt, was ändert sich jetzt, wenn man sagt, man wächst mit 30%? Das sind ja schon wirklich sehr, sehr starke Wachstumsraten, gerade auch im aktuellen Umfeld. Es ist ja wahrscheinlich jetzt noch eher der Anwendungsfall Dieselgenerator, Notstromaggregat bei Fabriken. Ich glaube, ihr habt ja einen Riesenauftrag fürs indische Militär, ne, für solche Themen und weniger jetzt die Fabrik. Ja, um die Ecke, die irgendwie Solarstrom hat, zu viel und dann mit dem Elektrolyseur Wasserstoff produziert. Das ist wahrscheinlich, da gibt es ja auch viele andere. Macht ihr auch, aber wahrscheinlich der Fokus ist mehr das andere, was das aktuell treibt und wie groß es kann es noch werden und was vielleicht dann noch der Schritt dann danach, weil, sag ich mal, die Fabrik um die Ecke ist ja noch mal ein größerer Markt, ne? Weil wenn wir sagen von der Energiewende, irgendwann ist ja das große Problem, was ich in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, auch viele halt nicht verstehen, dass wir halt zu wenig grundlastfähigen Strom haben und halt über Wasserstoff und Elektrolyseure und wenn wir es überschüssig umwandeln, dann können wir es umwandeln, aber das muss sich halt auch rechnen und muss investiert werden und ist halt aktuell noch nicht so richtig da, ne?
Ich glaube, da muss man ja auch sehr pragmatisch mal die historische Abfolge hier im Blick behalten. Natürlich auch unsere Technologie, wie auch die Brennstoffzellentechnologie für Mobilitätsanwendungen wurde natürlich über die letzten 15 Jahre eher als Nischentechnologie gesehen, auch durchaus mit dem Fragezeichen, setzt sich diese Technologie überhaupt durch? Gibt es hier eine Massenanwendungsfähigkeit? Und wenn man das ganze Bild jetzt, das Makrobild jetzt sich vor Augen hält, dann glaube ich, ist es inzwischen ja einfach eine gesellschaftliche Priorität, eine gesellschaftliche Notwendigkeit zu sagen, okay, wenn wir das, was wir hier alles um uns rum schätzen, auch in vernünftig intakter Form an diejenigen weitergeben wollen, die nach uns kommen, das heißt für die nächsten Generationen möglichst intakt behalten wollen, dann müssen wir die definierten Klimaziele, ob rechtzeitig oder zeitverschoben oder in den einzelnen Teilen der Welt in unterschiedlichen Zeitrhythmen erreichen. Das ist ein Muss. Und wir müssen dann aber auch den Energiemix adressieren. Und das heißt, mehr erneuerbare Kapazität, auch das ist inzwischen, denke ich, ein Verständnis, das wir in der Gesellschaft entwickelt haben. Das ist keine politische Priorität mehr, sondern ein Verständnis, das wir quer über alle Gesellschaftsschichten sehen. Das heißt, mehr Windstrom, mehr Solar, Wasserkraft womöglich. Aber ich muss das ja dann dorthin bringen, wo es der Nutzer, ob industriell, ob Infrastruktur, ob Endverbraucher braucht. Und ich muss es dann zur Verfügung stellen, wenn es gebraucht wird. Das heißt, zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ich komme in die Diskussion Transport und Speicherung. Und hier sehen wir aus unserer, ja, 20-jährigen Erfahrung, und ich denke, das ist ja auch ein Teil dieser ganzen Wasserstoffdiskussion, eine wesentliche Rolle für dieses kleinste Element. Ne? Das ist nicht die einzige Lösung nach meinem Dafürhalten, aber eine Möglichkeit, um Speicherung und Transport hinzubringen. Und wenn man dann unsere Anwendungen sieht, so stehen wir mit der Brennstoffzelle dann in dieser Kette an dem Punkt, wo man das Gas, wo man dann den flüssigen Wasserstoffcarrier Methanol wieder in den Elektronenstrom umwandelt am Point of Use, das heißt beim Nutzer. Und dort haben wir uns über die letzten 15 Jahre, denke ich, zwei Dinge erarbeitet. Wir haben eine sehr gut funktionierende, hochqualitative Produktpalette. Das heißt, was man bei uns kauft, das funktioniert üblicherweise auch in der Form, wie wir es versprechen. Und wenn das mal nicht so tut, dann wird es auch ausgetauscht. Und wir haben über die letzten 10 Jahre internationalen Marktzugänge hier geschaffen. Und deshalb sind wir in der Lage, heute auch in diesen Wachstumsraten hier uns in den Markt hineinzuarbeiten. Aber die Technologie kommt praktisch vom technologischen Kuriositäten-Eck in die Mitte der Gesellschaft. Und wir adressieren heute diesen Markt: Ersatz von Generatoren, Komplettierung von Batteriesystemen. Aber nach vorne weg natürlich ist es die Frage, wird es die zentrale Infrastruktur für den grünen Wasserstoff sonst sofort geben? Ich glaube, auch dort muss man einfach sehen, das eine ist große Infrastruktur zentral aufgesetzt und das zweite ist, naja, wir nutzen auch dezentral einfach erneuerbare Kapazität, Wind, Wasserkraft, Solar. Und ich kann eben dann am Fabriksdach hier eine PV-Anlage hinstellen und kann damit dann meinen grünen Wasserstoff erzeugen mit einer Elektrolyseanlage, die den Notwendigkeiten des Industriebetriebes, die den Notwendigkeiten des Großspediteurs oder dem Betreiber der Müllabfuhr hier angepasst ist. Und der kann einen Teil des grünen Wasserstoffes dann einfach vertanken und den anderen Teil über eine Brennstoffzelle rückverstromen. Und das sind Anlagen, die wir heute schon im Feld auch etablieren. Aber wie Sie es auch angemerkt haben, der Hauptteil des Geschäftes heute ist noch hier der direkte Ersatz oder die Komplementäranlage hier, Brennstoffzelle gegen Dieselgenerator oder Brennstoffzelle mit Batterie oder auf die ba bestehende Batterie drauf, auch wo es passt mit Solarkapazität. Und nach vorne weg sehe ich die Entwicklung natürlich so, dass wir in dieser dezentralen Versorgung hier für kritische Infrastruktur, für erste Industrien, aber auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit diese Kombination lokale Erzeugung plus Verstromung oder Vertankung eine Riesenentwicklung vor uns haben.
Und ich glaube, wir haben es schon mal in einem vorigen Gespräch, der Dieselgeneratorenmarkt ist ja auch deutlich größer, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Eine Freundin zum Beispiel arbeitet im Krankenhaus, die investieren auch, brauchen auch Dieselgeneratoren, wenn da mal Stromausfall ist, ne? Wenn da müssen kritische Patienten auch dann versorgt werden. Vielleicht nochmal, genau, wie groß ist dieser Markt und was sind die Vorteile von den Lösungen und was ist vielleicht auch noch. Warum setzen Leute immer noch auf den Dieselgenerator und noch nicht auf eure Lösungen, wenn es was hindert euch noch daran, dass das jetzt noch stärker da ersetzt wird? Ja.
Das ist tatsächlich ein großer Markt. Im letzten Jahr in der Größenordnung hier 25 Milliarden, ob US-Dollar oder Euro, das ist dann regionale Perspektive. Und das ist ein weltweit und das ist ein Markt, der auch noch konsistent wächst, normalerweise so mit Wachstumsraten 7 bis 8%. Und wenn man das ansieht, auch durchaus eine profitable Branche. Zu letzterem. Ja, deshalb sehen wir uns auch gut positioniert im Bereich der stationären Energieversorgung. Zu dem ersten Gedankengang zu sagen, wir wollen wachsen, aber auch profitabel sein. Ja, da muss man sich auch die Anwendung eben ansehen und bringt man genügend Nutzen zum Kunden, ist der Kundennutzen höher als die Preissensitivität. Und das ist in diesem Bereich eben Notstromversorgung, aber Off-Grid-Versorgung in der Form auch leichter darzustellen, weil es nicht darum geht, eine große Infrastruktur zu ändern. Und wenn man jetzt sieht, natürlich, also ein Generator, das ist eine ausgereifte Technologie, die ist kostenoptimiert. Der Nachteil unseres Systems ist üblicherweise, dass wir immer noch höhere Investkosten haben, weil wir höhere Materialkosten gerechnet Output-Leistung haben. Umgekehrt haben wir üblicherweise geringere laufende Kosten. Das heißt, ich muss weniger oft nachtanken. Ich hatte das Thema Hybridisierung erwähnt. Das heißt, unsere Brennstoffzelle läuft ja nur dann, wenn die Batterie unter einem definierten Ladespannungszustand ist. Und zuerst, wenn vorhanden, wird immer die Energieversorgung aus dem Solarsystem genommen und erst dann die Brennstoffzelle. Das heißt, die Brennstoffzelle ist zum Schluss, ja, die letzte Rückzugsmöglichkeit. Und das Zweite ist, ich habe üblicherweise erheblich reduzierte Servicekosten. Ich muss nicht einmal am Tag, alle 2 Tage dort raus, dorthin, um nachzutanken, sondern ich kann das auch so auslegen, dass ich da mal 3, 6 Monate autark bin. Wir haben Systeme in Nordamerika im Energiebereich, aber auch im Datenübertragungsbereich, wo Systeme auch auf 6 Monate ausgelegt sind. Wir können remote über unsere Cloud dort reinsehen, ab wann läuft denn hier das Ganze auf Null, ab wann ist denn hier mal eine Tankpatrone auszutauschen, und dann kann ich das gut einplanen. Das heißt, über geringere Laufzeiten und damit geringere Treibstoffverbräuche und dann geringere Service- und laufende Kosten bin ich dann in einer Gesamtkosten, Rechnung üblicherweise je nach Laufzeiten attraktiver als ein Dieselgenerator. Und nichtsdestotrotz wird es natürlich einfach auch noch eine Frage der Zeit sein, bis das Argument, ich bin hier eben dann emissionsfrei, sauberer, nachhaltiger, noch stichhaltiger wird, um dann die Adoptionskurve einfach nochmal steiler zu machen, den Ersatz der konventionellen Technologie dann nochmal zu beschleunigen.
Kann man ungefähr sagen, nach wie vielen Jahren dann so der Break-Even ist? Nehmen wir mal das positive Beispiel, glaube ich, so in Indien, wo es ja da auch dann logistisch schwierig ist, ne, weil das Methanol hat ja eine höhere Energiedichte im Verhältnis zum Diesel, beim Dieselgenerator. Ich muss ja da noch weniger hinschleppen, diese Total Cost of Ownerships. Nach wie vielen Jahren tun sich dann sag ich mal, bei typischen Fällen die etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren?
Wenn wir uns das ansehen, praktisches Beispiel, ja, aus dem Grenzschutz in Indien, wir haben dort einen Dieselgenerator, der mit 10 kW Grundlast hier über ein Jahr lang läuft, hier für seine Grenzstation Licht, Wärme, Versorgung der Kommunikationsinfrastruktur. Und ich habe da üblicherweise dann pro Stunde 1 Liter Diesel verbraucht. Das heißt, ich bin irgendwo knapp um die 9000 Liter Diesel. Umgekehrt, unsere Brennstoffzelle mit weitaus geringer Nennleistung, mit nur 125 Watt und einer Batterie dabei, habe ich pro Tag 1 Liter verbraucht. Das heißt, ich bin dann bei 360 Liter zu 9000 Liter oder 365 zu 8800 x Liter. Die reinen Logistikkosten, die hier gespart werden, solche Treibstoffmengen dann nicht in verschiedenste Geografien, in verschiedenste Topografien zu bringen. Das heißt, es kann ja mal sehr weit sein, das kann mal irgendwie sehr unwegsam sein, macht hier diesen Nachteil auf der Investitionskostenseite im ersten Jahr egalisiert das zu 100%. In der Öl- und Gasindustrie in Nordamerika, wenn ich da im Winter dreimal meine Serviceleute nicht rausschicken muss, um hier entsprechend vor Ort nachzutanken, Service zu machen, bin ich normalerweise nach einem Winter auch in einem vernünftigen Return on Invest. Wenn alles gut läuft und die Betriebsstunden gering sind, dann kann das auch mal 2, 3 oder auch mal 4 Jahre dauern nach Anwendung. Aber je kritischer der Anwendungsfall ist, desto steiler ist hier üblicherweise die Kurve.
Ist man denn durchfinanziert oder bräuchte man eventuell noch eine Kapitalerhöhung für ein Projekt oder für manchmal muss ja auch, wenn man einen großen Auftrag gewinnt, ja, muss man vielleicht auch so in Vorleistungen gehen. Ich glaube, in Indien will man ja auch lokal produzieren. Solche Themen, kann man dazu was sagen?
Ja, also wir sind, das ist ja auch kein Geheimnis, wir sind für unsere organischen Wachstumsschritte, die wir jetzt vor uns haben, sehr stabil finanziert. Wir haben das Unternehmen ja über die letzten Jahre auch völlig, völlig entschuldet. Wir haben die üblichen laufenden Kreditlinien hier für unser Working Capital, die wir natürlich brauchen bei der Wachstumsgeschwindigkeit. Für einen außerordentlichen Schritt hier im Bereich einer möglichen Akquisition. Da müsste man dann noch mal drüber nachdenken. Wir werden hier unsere, ja, vielleicht konservative Denke zum Thema, wie muss ich kapitalmäßig ausgestattet sein, in der Form auch noch vorneweg nicht ändern, dass wir sagen, okay, wir verwetten Haus und Hof. Wenn es ein größeres Thema gibt, dann muss man das situativ und der Möglichkeit angepasst, vielleicht dann nochmal gesondert finanziert. Für unser organisches Wachstum sind wir sehr gut aufgestellt.
Organisches Wachstum, ich glaube, Sie haben Raten von um die 30% genannt. Ist man da auch, sag ich mal, confident, das die nächsten Jahre zu schaffen? Oder was wäre ein Risiko oder eine Herausforderung, dass man diese doch wirklich sehr, sehr starken Wachstumsraten nicht schaffen würde? Was müsste da eintreten? Ne?
Aus heutiger Sicht sind sicherlich jetzt die Wachstumsraten, wie wir sie auch die letzten 4 Jahre jetzt ja konsistent gezeigt haben, auch die wir für möglich halten nach vorne weg. Wir haben ja erst Ende letzten Jahres nochmal unseren Ausblick für die nächsten 5 Jahre präzisiert, wo wir sagen, wir sehen auf organischer Ebene eine Entwicklung hier in Richtung 400 bis 500 Millionen Umsatz als ein realistisches Szenario an. Mit regionaler Ausweitung des Geschäftes. Indien hatten Sie angesprochen. Wir sind in Amerika im letzten Jahr, in den USA sehr, sehr stark gewachsen. Am Ende des Jahres auch unseren neuen Standort dort jetzt aus der Taufe gehoben. Das läuft jetzt hoch. Wir sind dabei, eben Produkte höherer Leistung in den Markt zu bringen. Zuerst angesprochen, 50 hoch bis 200 kW eben für industrielle Stromversorgung, ob das das Krankenhaus ist, die Backup-Stromversorgung auch für Infrastruktur, vom Umspannwerk hier bis zum Wasserwerk, aber auch Datencenter sind hier ein Zielmarkt. Und deshalb in dem Korridor, ja, sehen wir uns in der Form gut positioniert, dass wir auch einen Startvorteil haben gegenüber Spielern, die jetzt vielleicht in den Markt eintreten. Zum einen ist das Produkt als solches breit akzeptiert und zum anderen gibt es natürlich auch hohe Eintrittskosten, wenn das Produkt mal integriert ist in einer Gesamtlösung, ob für eine Telekom-Applikation, wo dann die Infrastruktur darauf eingestellt ist oder auch im Bereich im militärischen oder im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Das dauert es üblicherweise einige Jahre, bis jemand auch wirklich die Entscheidung trifft, so etwas wieder umzudesignen. Die wirklichen Herausforderungen aus heutiger Sicht, neben dem, dass wir natürlich davon ausgehen und hoffen auch, dass die Nachfrage in der Form weiter hoch bleibt, ist das Wachstum organisch darzustellen. Ja, wir brauchen nicht nur mehr Aufträge, sondern wir brauchen mehr Kapazität. Wir haben im letzten Jahr Deutschland verdoppelt, wir haben Indien begonnen hochzufahren, wollen hier Mitte des Jahres voll am Laufen sein. Wir haben unseren Lieferanten für Membranen für das Kernstück des Stacks hier übernommen und wollen Ende des ersten Quartals auch mit der Produktion in Großbritannien hier am Laufen sein. Wir haben im letzten Jahr 4 Standorte gehabt. Wir werden am Ende dieses Jahres etwa 8 Standorte haben. Und das heißt natürlich auch, wir brauchen mehr Köpfe, mehr Schulterpaare, mehr Händebare, die uns helfen, nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Verantwortung zu tragen, aber auch die Arbeit zu erledigen. Und wir haben im letzten Jahr über 100 Leute mit an Bord genommen und gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr auch noch mal eine ähnliche Größenordnung reinbringen müssen. Und das heißt ja nicht nur rekrutieren, anheuern, sondern das heißt auch wirklich integrieren. Die Zeit dafür zu verwenden, auch zu sehen, dass all die jungen und auch erfahrenen Leute, die zu uns kommen, dass die auch wirklich unsere Sichtweise des Geschäftes, die Vorgehensweise, die Prozesse kennen. Und neben den Leuten, die wir brauchen und dem Team, das wir brauchen, brauchen wir auch weitere Verbesserungen auf der Systemseite. Wir sind gerade dabei, ein großes ERP-Projekt vorzubereiten. Wir haben in einigen Standorten heute schon SAP als Plattform. Wir müssen eine einheitliche Systemlandschaft hinbringen. Das ist nicht nur ein großes Invest, sondern da müssen auch viele Leute viele Stunden investieren, bis das Ganze dann einheitlich läuft. Das heißt, ja, das Wachstum auch in der Form zu steuern und zusehen, dass nichts hinten runterfällt und keine Risiken untergehen, ist, denke ich, die Parallelaufgabe zum Liefern der operativen Ergebnisse.
Wie tief ist denn aktuell die Wertschöpfungstiefe, also die Grossmarge, und was peilt man da langfristig an, ne? Weil es gibt ja auch, sag ich mal, vielleicht in dem Segment Firmen, die kaufen irgendwie, man kauft alles ein und designt nur selber. Wie denkt man darüber nach? Also von der Wertschöpfungstiefe. Und das Zweite, was im irgendwann eingeschwungenen Zustand, was für eine EBITDA oder Nettomarge würde man anpeilen, wenn man jetzt nicht mehr massiv in neue Projekte investieren müsste oder würde?
Also, wir sind als Technologieunternehmen in der Form im Markt ja auch groß geworden, dass wir die Leistungsfähigkeit unserer Produkte, nicht nur was jetzt die Output-Leistung, das heißt, wie viel Watt, wie viel Kilowatt kommen da raus, betrifft, sondern auch, wie lange laufen diese Systeme. Welchen Vorteil kriegt der Kunde, wenn er eben nicht nur 2000 Stunden dort rausbringt, sondern 4000? Das heißt, es kostet ihn um die Hälfte weniger pro eingesetzte Zeit. Das heißt, technologische Fähigkeiten sind aus unserer Sicht immer noch extrem wichtig, um in diesem Markt auch wirklich Kundennutzen zu generieren. Aufgrund dessen haben wir unsere Wertschöpfungstiefe jetzt nochmal erhöht. Wir sind nach hinten vom Stack bis hin in die Membran gegangen. Der Stack ist im Wesentlichen der Generator der Brennstoffzelle, in dem die elektrochemische Reaktion abläuft. Und dieser Stack ist aufgebaut mit einer Isolationsschicht, mit einer Membran, einer Isolationsschicht. Und diese Membran ist üblicherweise beaufschlagt mit Platin. Und in dieser Zelle, auf dieser Membran findet die elektrochemische Reaktion statt. Und je mehr ich Leistung pro Quadratzentimeter hier rausbringe und gleichzeitig die Lebensdauer verlängern kann und wenn es möglich ist, auch weniger Platin verwende, desto leistungsfähiger, aber auch desto günstiger kann ich das Produkt anbieten. Und deshalb gehen wir jetzt auch nochmal sehr massiv in die Entwicklung hier von Membrantechnologie rein. Das heißt, unsere Wertschöpfungstiefe wird nochmal größer. Das heißt nicht, dass wir jede Komponente hier selbst machen wollen. Natürlich kaufen wir die Leistungselektronikteile, Mikroelektronikteile zu und Kabel und die von den Schaltschränken über die Anhänger, auf denen das verbaut wird, das machen wir entweder selbst oder unsere Systemintegratoren. Im Kernsystem jedoch wollen wir eine hohe Wertschöpfungstiefe beibehalten, weil das ist Leistungs-, aber auch kostenbestimmend. Und bei Letzterem wird sich aus unserer Sicht auch zum Schluss das Wettbewerbsrennen hier entscheiden. Nicht nur zwischen Brennstoffzellenanbietern oder Elektrolyseanbietern, sondern natürlich im Vergleich zu einem Generator, zu einer konventionellen Stromversorgung und schlussendlich natürlich auch im Vergleich, was kann ich hier auch in die Netzversorgung reinliefern. Deshalb, lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, wir bleiben weiterhin ein Technologieunternehmen und investieren bewusst jetzt in diese Technologie nochmal rein, um Wettbewerbsvorteile nochmal auszubauen. Und umgekehrt, nach vorne weg, ja, mit all dem, was wir mittelfristig jetzt auch schon kommuniziert haben, sehen wir im eingeschwungenen Zustand eine EBITDA-Marge hier nördlich von 15% auf jeden Fall für auch realistisch erreichbar. Hin und wieder werden wir natürlich hier auch gefragt muss man die Frage beantworten, naja, ist es aggressiv genug? Ich denke mal, als unterer Sockel ist das mal ein guter Anhaltspunkt, zumal wir ja weiterhin davon ausgehen, dass wir in dieser Wachstumskurve bleiben. Deshalb, wir müssen ja auch das Wachstum parallel hier mitfinanzieren.
Und wenn man sagt, genau, also Sie haben auch angesprochen, neue Player von den Herausforderungen, aber das ist wahrscheinlich der Hauptkonkurrent, ist der Dieselgenerator, ne? Also wenn, sag ich mal, der Anteil von eurer Technologie wächst, dann ist der Markt da so groß, selbst wenn da jetzt neue Player reinkommen, ist das erstmal kein Thema, weil das validiert eher den Markt, ne? Also,
Ich sehe das
ja.
genauso. Also, und wir erleben das ja. Ja, und wir haben das ja auch über 10+ Jahre schon im Markt erlebt. Es ist keine gute Argumentationsbasis, der Einzige zu sein, der eine Technologie anbietet, weil es für den Entscheider im Startup geht es hier um das Überleben seines Unternehmens, wenn die Technologie nicht funktioniert. Für den Entscheider in einer Regierungsorganisation, Militärorganisation oder auch in einem großen Industrieunternehmen geht es im Ernstfall um seine Karriereentwicklung, wenn er sich hier für eine falsche Technologie entwickelt. Das heißt, je mehr Angebot, desto leichter ist diese Hürde zu nehmen. Natürlich versuchen wir dort vorne zu bleiben, leistungsfähig zu bleiben, aber das belebt das Ganze ja auch. Bildhaft, ja, wenn man der Einzige ist, der da als Schiff, als Eisbrecher hier reinfährt, dann wird es nicht breiter als so. Wenn da aber eine ganze Flotte reinfährt, dann sieht der Kanal mal ganz anders aus. Das heißt, auch die Technologieadoption üblicherweise geht erheblich schneller. Und umgekehrt, klar, ich muss dann wettbewerbsfähig bleiben, aber heute. Die wirklichen Wettbewerber sind konventionelle Technologien. Das ist entweder der Generator oder auch Kunden, die sich einfach mit einer Batterie-Solar-Kombination begnügen und vielleicht gewisse Unzuverlässigkeiten oder Wetterunabhängigkeiten hier in der nördlichen Hemisphäre von November bis Februar in Kauf nehmen. Das geht erfreulicherweise nicht bei jeder Applikation. Aber ja, im privaten Bereich, naja, da muss man vielleicht dann einfach zu dieser Zeit ja dann eben nicht in der Form unterwegs sein. Im industriellen Bereich ist das üblicherweise nicht der Fall.
Und diese neuen Wettbewerber, sind es eher Startups oder irgendwie größere Firmen, die da neue Produkte auf den Markt bringen?
Nein, wir sehen doch in den letzten Jahren erfreulicherweise hier beides, wo einfach wieder auch wirklich frische Ideen hier über Startups reinkommen, aber auch einfach Strategen, die bewusst jetzt in diese Technologie investieren, weil sie eben diese Entwicklung sehen, dass das Thema aus einer Nische raus irgendwo in den Massenmarkt sich entwickelt. Und deshalb ein durchaus diverses Feld. Muss man aber auch realistisch sein. In den letzten 12 Monaten gibt es natürlich hier auch wieder eine gewisse, ja, Ernüchterung, Korrektur, Abkehr. Naja, der Sektor hat im Moment am Kapitalmarkt jetzt ja, einen in der Form schwierigen Stand, als natürlich viele Spieler ihre Ziele als solches zurücknehmen mussten, aus verschiedensten Gründen. Aber das macht natürlich das Umfeld am Kapitalmarkt für diejenigen, die sich am Kapitalmarkt finanzieren, wieder erheblich schwierig. Und da kommen wir zurück zu meiner Grundüberzeugung. Natürlich ist es auch für uns ein Umfeld. Wir haben auch eine Korrektur hier mitgemacht. Nichtsdestotrotz, operativ zeigen wir Wachstum verbunden mit Profitabilität. Und das gibt uns natürlich operativ eine gewisse Unabhängigkeit, weil wir auch eine Eigenfinanzierungskraft schon haben, die vielleicht andere noch nicht hat.
Vielleicht eine vorletzte Frage. Die Zeit ist ja schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Also wir haben uns jetzt auch für eine Solaranlage mit einem Batteriespeicher entschieden. Ja, dann habe ich mal durchgerechnet. Der hat jetzt auch so eine Notstromfunktion. Diese haben ja auch nicht alle Batteriespeicher. Aber trotzdem, glaube ich, reicht es noch nicht mal für einen Tag, wenn mal der Strom ausfallen würde. Also wären irgendwie klar, man tut dann vielleicht keine Geschirrspülmaschine oder so laufen lassen, kann man es noch ein bisschen reißen. Aber das ist wahrscheinlich noch kein Markt, dass sich jetzt Privatpersonen irgendwie ein Produkt für euch in den Keller tun, haben ein bisschen Methanol dabei und wissen, in Deutschland gehen langsam die Lichter aus, ich kann noch eine Woche länger durchhalten, weil das ist ja potenziell auch sehr, sehr groß. Ja, und von der Kosten, was ich mir ins Wohnmobil reinbauen kann oder ins Segelboot, kann ich ja auch ins Haus. Das sind ja dann, ist ja auch jetzt, ich weiß nicht, was eure kleinste Patro was kostet sowas vielleicht auch nochmal so für einen Privatkunden. Das sind ja keine Unsummen. Ne?
Nein, für den Privatkunden, der das heute in seinem Wohnmobil, in seiner Jagdhütte, bei seinem Badehaus oder eben ins Segelboot reinsetzt, oder in Finnland ein Anbieter, der hier mit kleinen Hütten die Polarnacht-Übernachtung ermöglicht, wo wir mit der Efeu dann die Strom- und Wärmeversorgung machen, da sind wir zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Im industriellen Bereich, im Methanolbereich geht es dann hoch bis zu 10.000 Euro. Und wenn wir dann Wasserstoffsysteme mit höherer Leistung, natürlich bin ich da auch durchaus mal im sechsstelligen Bereich, was industrielle Stromversorgung betrifft. Aber technisch, na klar, meine, wir haben ja alle das gleiche Thema. Ne? Unsere PV-Anlage, wir haben jetzt begonnen, alle unseren Speicher dort reinzubringen, und das macht ja auch wirklich Sinn. Nur wenn es dann wirklich mal dunkel wird und der Hahn abgedreht wird, dann bin ich zeitlich limitiert. Und logisch wäre es, oder ist es natürlich, zu sagen, okay, wie kann ich denn dann die Batterie laden? Und da kann ich die Brennstoffzelle natürlich dazu stellen. Alleine im Bereich jetzt Einfamilienhaus, Mehrfamilienhausversorgung, bin ich damit natürlich in einer völlig anderen Preiskategorie, wie das bisher irgendwo eine übliche Gastherme ist, die man sich kauft für, ja, 4.000, 5.000 Euro, 3.000, 4.000, 5.000 Euro, oder auch dann die Wärmepumpe dazu, und die läuft dann 10 Jahre, und ich gehe einmal im Jahr runter und sehe mal, ob sie noch dasteht, ne? Weil man einfach davon ausgeht, dass diese Technologie läuft und funktioniert. Es gibt erste Startups, die das machen, auch kombiniert mit Elektrolyse, aber das ist natürlich nochmal im Bereich Preis-Leistung heute ein Luxusansatz, das muss man ehrlich sagen, aber auch dort mit skalierenden Mengen im industriellen Bereich ist es natürlich nach vorne weg eine Perspektive zu sagen, wir bringen die Kosten auch auf der Materialseite dorthin, dass man dann auch in der Eigenheimversorgung, in der Mehrfamilienhausversorgung etwas Vernünftiges hinbringt. Weil wenn ich das heute für ein Biotech-Unternehmen hinbringe und dafür sorge, dass, wenn der Strom weg ist, wenn nichts mehr aus dem Netz kommt und keine Sonne ist, dass dann trotzdem all diese Proben, die dort einen enormen Wert haben, dass die dann entweder gekühlt sind oder bei konstanter Temperatur gehalten werden. So kann ich das natürlich auf Sicht auch im Wohnungs- und im Eigenheimbereich. Alleine, da müssen noch ein paar Schritte auf der Kostenleiter gemacht werden nach unten, damit man dort auch wirklich das Preisniveau erreicht. Und ja, für uns ist das eine normale Sequenz. Wir sehen mal zu, dass wir das im industriellen Bereich skalieren. Dann kann man es auf Sicht natürlich auch im privaten Bereich anbinden.
Also aktuell noch nicht, aber perspektivisch, ne? Also ich meine, in den USA gibt es ja mehr Stromausfälle als bei uns noch, ne? Aber bei uns weiß man auch nicht, mit dem Netz, mit Elektroauto, mit Wärmepumpe, da nimmt vielleicht dann auch irgendwann mal die Belastung zu und die Angst. Und ich meine, in den USA haben ja viele diese Generac-Dinger, ne? Und das kostet
Klassische.
auch viel und das könntet ihr ja schon eigentlich dann, weiß ich nicht, wenn ich sage 6.000 Euro, die Dinger sind wahrscheinlich teurer, die ich mir da
Ja.
hinstelle. Das ist aber wahrscheinlich schwieriger vom Vertrieb, ne? Das ist in der
Ja, und das
USA.
ist natürlich dann auch nochmal einfach die Erwartungshaltung, hier ein Produkt praktisch preisparitätisch zum Generator hinzubringen. Die kann man heute jetzt rein aufgrund der Materialkosten noch nicht in der Form adressieren. Aber wie gesagt, das Thema Generatoren, industrielle Generatoren, wir hatten über die Marktgröße gesprochen. Also da können wir schon noch ein bisschen wachsen und zusehen, dass die Stückzahlen zunehmen und dass man dann natürlich auch die Herstellkosten dort runterbringt. Aber praktisches Beispiel aus Indien. Wir haben eine Ausschreibung hier im Rahmen eben auch dieses ganzen National Green Hydrogen Programmes der Administration Modi. Hier gibt es ja Gegenden, wo es 30, 40% der Zeit einfach Netzabschaltungen gibt, und dann läuft einfach der Generator. Und da versucht man jetzt mit einem durchaus großen, auch staatlich geförderten Programm zu sagen, Wir brauchen Rural Power. Das heißt, große Solarkapazität, ein Elektrolyseur und dann die Brennstoffzelle zum Rückverstromen. Und das sind reale Projekte, die wir dort schon adressieren, wo wir sagen, hier geht es dann darum, hier eine Kleinstadt, die einen District entsprechend auch bei Abschaltung über eine saubere Energieversorgung entsprechend am Netz zu behalten. Das sind dann größere Leistungen, Elektrolyseur mit einem Megawatt, die Brennstoffzelle mit 200 kW. Und das ist dann wirklich Netzersatz.
Das ist auf jeden Fall spannend, ne? Also gerade, ich meine, wir pflastern unsere Dächer zu mit Solar, ja, aber im Winter ist da nichts. Aber wenn man am Äquator ist, da kann man heute ja schon eigentlich mit dem Speichersystem autark sein, weil da ist jeden Tag irgendwie Sonne mal. Und wenn nicht, dann mit den Sachen von der Ergänzung. Nee, auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt allerletzte Frage: Was sind noch die Visionen und Ziele für SFC Energy für die nächsten Jahre? Wir haben schon viel anklingen lassen, aber vielleicht noch mal kurz und prägnant auf
Ja.
zwei Sätze zusammengefasst. Ja.
Die Zahlen haben wir alle gerade schon vorher gesprochen. Natürlich wollen wir diese Ziele erreichen und in die Größenordnung von 400 bis 500 Millionen wachsen. Aber vom Prinzip her wollen wir derjenige sein, der als erster den Generator auch flächendeckend ersetzt und damit eben eine saubere Alternative hier überall dort bringt, wo man die Energie braucht. Und das nicht nur für uns, sondern auch für die nächsten Generationen.
Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Podesser. Und genau, also wie gesagt, nochmal der Hinweis. Ich glaube, man konnte einen guten Überblick jetzt über das Unternehmen bekommen. Aber bevor man hier investiert, sollte man sich natürlich immer selber ein Bild machen. Gibt viele Informationen im Internet auf eurer Webseite. Und auch nochmal der Hinweis, dass hier ist keine Empfehlung oder Anlageberatung. Und es gibt minimale Interessenskonflikte, weil ich indirekt minimal investiert bin. Kann natürlich auch mal mehr sein, wenn ihr das Video schaut, aber das ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Ansonsten nochmal vielen Dank und alles Gute für die nächsten Jahre und starkes Wachstum.
Herzlichen Dank. Ihnen auch. Alles Gute.
Ja.